das Nutzerverhalten einfach von jungen Leuten gänzlich anders ist. Also da glaube ich, müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das echt anders wird und dass wir auch stärker gegen so ETF-Sparpläne irgendwas gegensetzen müssen, dass wir Produkte brauchen, die halt eben wirklich deutlich Performance haben und können da, glaube ich, nicht auf dem verharren, was wir sozusagen in den letzten Jahren immer gemacht haben. Ich glaube, da ist ein bisschen was zu tun.
Ja.
Und auch halt in den Ansprache-Themen, die, wie man dann diese Themen auch rüberbringt. Ich glaube, auch da müssen wir uns sozusagen von althergebracht ein bisschen verabschieden, ohne dass ich immer weiß, wie genau die Antwort aussieht. Ne? Das ist, also wir sind da, glaube ich, alle so ein bisschen Suchende.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Hier ist der Thorsten und mein heutiger Gast ist Dr. Björn Achter. Er ist Generalbevollmächtigter für BAV bei der Württembergischen Leben. Und wir haben über genau dieses Thema gesprochen und haben den ein oder anderen Schwenk genommen zum Altersvorsorgereformgesetz. Wir haben über das Altersvorsorgedepot gesprochen. Wir haben über Versicherungslösungen in diesem Bereich gesprochen, wo die Reise dahin gehen kann. Wir haben mal betrachtet, wo kommt die Wirt eigentlich in dem Bereich her und wo soll es hingehen. Und da sind sehr, sehr spannende Themen dabei. Und wir haben natürlich, wie es sich für jeden guten Podcast hier bei uns gehört, auch mit Björn darüber gesprochen, wo kommt er eigentlich her, was hat er vorher gemacht, welche Position gab es bisher. Und auch da gibt es sehr, sehr spannende Einblicke, die du sicherlich noch nicht kennst oder weißt. Also lohnt es sich jetzt dabei zu bleiben und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, hallo Björn. Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt ein hoffentlich sehr dynamisches, kurzweiliges Gespräch vor uns. Und wir wollen von dir als erstes mal erfahren, seit wann bist du eigentlich in der Branche und wie bist du dann auf das Thema Altersvorsorge gekommen?
Also ich bin seit ungefähr 2002 in der Branche, habe da in Köln bei DAXA angefangen.
Als?
Vorstandsassi.
Okay. Ja.
Und war davor an der Uni, habe promoviert in VWL. Mhm. Und über das Studium und da ein Professor, der für Versicherungswirtschaft zuständig war und den ich so toll fand, irgendwie bin ich eigentlich an das Thema gekommen. Fand das also sofort sehr spannend und fand das auch immer irgendwie sehr interessant, dass das eigentlich überhaupt nicht zusammenpasste mit der Theorie, die man so sonst im Studium gelernt hatte. Und das fand ich eigentlich irgendwie, das fand ich kurios und das irgendwie hat mir gut gefallen. Und dass das auch was ist, ja, was eigentlich gar nicht so physisch fassbar ist und weil es so viel auch mit Menschen zu tun hat, das hat mir schon immer extrem gut gefallen.
Woran hast du es festgemacht oder woran hast du bemerkt, dass dieses Thema Altersvorsorge oder generell Versicherung wahrscheinlich schwer in das Lehrbuch Volkswirtschaftslehre passt? Also das in die klassischen Modelle, sage ich jetzt mal.
Genau, also man macht da ja wahnsinnig viel mit Modellen und ja, normalerweise hat man da so eine coole Produktionsfunktion und dann muss man da irgendwas optimieren und dann dachte man, dann muss man sich ja über die Frage stellen, na, was ist eigentlich die Produktionsfunktion der Versicherungswirtschaft?
Ja.
Und irgendwie, wenn man so nachdenkt, kommt man eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel und ja, wenn man es dann irgendwie noch ein bisschen weiterdenkt, dann denkt man, es ist das Gesetz der großen Zahlen. Also sozusagen irgendwas, was nicht physisch ist, einfach da ist, jeder kann es hernehmen. Und es ist dennoch so stark, dass es irgendwie für die Menschen ganz wichtige Funktion hat, Sicherheit zu geben. Und das fand ich irgendwie faszinierend, dass sozusagen aus dem Nichts etwas entstehen zu lassen, das fand ich toll.
Ja. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe zufällig auch Volkswirtschaftslehre studiert ein paar Semester, oder was heißt ein paar Semester, also ein Bachelorstudium lang und müsste mich jetzt auch wirklich intensiv fragen, okay, welche Modelle könnte man jetzt eins zu eins anwenden auf das Thema, ja,
was also im Studium lernt man davon nichts, also irgendwie so, dass man irgendwie diese Branche so besonders gut erklären könnte.
Ja.
So, das fand ich irgendwie wirklich interessant. Ja. Und eigentlich, wenn man das nochmal irgendwie so ein bisschen schöner ausdrückt, würde ich sagen, eigentlich nutzen wir gesellschaftliche Zusammenhänge, damit es jedem Einzelnen besser geht. Und das fand ich toll. Und 2001, 2002 hatten wir damals auch die Sozialreformen, damals irgendwie von Rot-Grün.
Ja.
Und ich fand das eigentlich sehr wertvoll, da mitarbeiten zu können und dafür was tun zu können, dass Menschen ihre Altersversorgung organisieren können.
Ja.
Okay. Selbstverantwortet.
Ja, okay. Aber da war dir klar, dass du dann in die Versicherungswirtschaft gehst und nicht irgendwie in die Politik oder in
Ich fand das schon immer so ein bisschen so sehr reizvoll, wirklich was machen zu können und nicht darüber zu reden, irgendwas zu machen, sondern irgendwie wirklich Hand anzulegen. Das fand ich schon sehr spannend.
Ja, okay. Und das Studium hast du direkt nach dem Abi gemacht oder hast du
genau.
Wahrscheinlich vorher noch irgendwie Bundeswehr oder irgendwie so
Zivildienst.
Genau. Ja, okay. Und also was war dann am Ende der Moment, der bei dir dafür gesorgt hat, dass du gesagt hast, das ist mein Thema? Also das eine ist ja festzustellen, hey, okay, das scheint irgendwie abseits der Theorie alles stattzufinden, aber was war denn der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das begeistert mich und ich will, wie du eben sagtest, ich will daran an etwas sehr, sehr großem, ja, also wenn man jetzt das gesellschaftspolitisch sieht, ist es ja ein sehr, sehr großes Thema, an dem man da mitwirkt und was hat dich da motiviert, was hat dich da begeistert und dir vielleicht auch das Gefühl gegeben, dass du da mitwirken kannst, also weil als Student, Absolvent dann zu sagen, ich mische jetzt hier bei was ganz Großem mit, da muss man ja auch eine gewisse Begeisterung dann erstmal entfalten.
Also ich fand das wirklich wahnsinnig spannend, das war die Zeit irgendwie von Rürup-Kommissionen und so weiter, irgendwie, es war ja in aller Munde, dafür zu sorgen, dass Menschen sich da selber helfen können mit Altersvorsorgeprodukten, mit Biometrieprodukten, ihr Leben zu organisieren und irgendwie für das Thema Demografie und demografische Vorsorge zu betreiben. Das fand ich wahnsinnig spannend. Das fand ich auch wertvoll, daran teilzuhaben. Das weiß man ja immer nicht, wenn man irgendwo anfängt, wie sehr man da teilhaben darf. Dann, sondern man muss ja erstmal sich umgucken und sich beweisen. Ja. Also das fand ich, so hat es angefangen. Und dann fand ich das wahnsinnig spannend, dass du irgendwie mit Technik zu tun hast. Du hast zu tun mit Vertrieben, mit Menschen, mit Kapitalmärkten. Also ich fand das wahnsinnig abwechslungsreich.
Ja.
Und ich konnte da wahnsinnig viel lernen und ich habe auch immer wieder tolle Leute getroffen in dieser Branche, die mir Dinge gezeigt haben, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Das finde ich bis heute toll, was für Leute man in dieser Branche trifft. So, und das war so ein bisschen der Weg.
Kapitalmarkt war ja 2001 jetzt, glaube ich, nicht so das Feld, wo man gesagt hat, da muss ich unbedingt rein.
Ja, das stimmt. Also 2001 war natürlich irgendwie nach einer gewissen Phase der Deregulierung und viele Versicherer haben dann natürlich die Kapitalmarktderegulierung genutzt, um sich auch mit Aktien einzudecken. Das war dann 2001 eher schwierig.
Ja.
Und hat ja dann auch dazu geführt, dass sich die Regulierung nochmal angepasst hat, dass man viel mehr auf diese Asset-Liability-Themen geguckt hat, was ja auch nicht so ganz verkehrt ist, dann nochmal irgendwie stärker Risikomanagement zu machen. Aber das war halt damals noch nicht. Aber insofern war es auch gleich eine sehr ambitionierte Zeit. Auf der einen Seite sozusagen diese Marktchancen, die es gab, und auf der anderen Seite so ein Stück weit auch dieser Krisenmodus. Das war auch eine sehr, ich fand irgendwie ungewohnte Kombination aus Dingen. Ne? Mhm. Auf der einen Seite eben halt irgendwie diese ganzen Reformen und dieser wahnsinnige Bedarf nach Altersvorsorge und auch dieses Momentum, das es damals gab. Und auf der anderen Seite dieses, oh Gott, wir müssen gucken, dass wir unsere Bilanzen auch sauber kriegen. Und das auszubalancieren war, fand ich in den ersten Jahren, wo ich dann ja auch Vorstandsassi war, das war spannend zu sehen und sehr lehrreich, wie das dann funktioniert hat. Das fand ich gut.
Also du hast ja eben gerade gesagt, der Bedarf der Altersvorsorge, der ist 2001 wahrscheinlich genauso groß gewesen wie heute. Heute ist er vielleicht ein bisschen mehr in aller Munde als damals noch. Aber nichtsdestotrotz, heute wie damals, ist aus meiner Sicht zumindest das Thema Altersvorsorge immer noch ein Verkäuferthema und kein Käufermarkt.
Total.
Was hat dich da, oder hast du die Seite überhaupt betrachtet damals oder warst du eher denn eben auf der produktgeberorganisatorischen Seite unterwegs, da mitzugestalten, oder hat dich auch dieses Thema vertrieblich, wie kriege ich es an den Kunden oder dieser Bedarf, den Bedarf bis auf den Endkunden runter zu übersetzen. War das ein Thema für dich überhaupt oder war es eher das Produktgestaltungslösungsthema?
Also sozusagen aus der Ecke komme ich, das ist in der Tat richtig. Also ich war dann irgendwie eher sozusagen in Bestandsverwaltungs-, produktnahen Themen, aber irgendwie dazu gehörten ja immer auch die vertriebsunterstützenden Einheiten. Ja. Und naja, wie man das bei guten Versicherungen so macht, irgendwie keiner kommt ohne Vertrieb aus.
Ja.
Und dementsprechend irgendwie gab es auch relativ viele Praktika und Austausche mit Vertriebspartnern, sowohl in der AO als auch im Makler. Und das war immer sehr wertvoll, weil man da auch schon nochmal auch eine andere Spezies Mensch kennengelernt hat, die man vielleicht drinnen nicht so häufig sieht.
Ja. Wie schätzt du den allgemeinen Auftrag von Versicherungsvermittlung speziell im Bereich der Altersvorsorge ein? Also es gibt ja immer diesen Überbegriff gesellschaftlicher Auftrag und so weiter. Also unterstützt du diese These oder wie ordnest du das für dich ein?
Also ich glaube, dass das definitiv der Fall ist. Natürlich haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir gehören irgendwie als Produktgeber, als auch als Berater zu einem Teil des gesamten Sozialversicherungssystems. Und da gibt es halt eben einen Teil, der privatwirtschaftlich organisiert ist, in dem sich jeder auch sozusagen die Produkte kaufen kann, die am besten zu ihm passen.
Ja.
Und das ist halt die ergänzende Vorsorge neben dem sozialen Sicherungssystem. Also insofern gehen wir, glaube ich, Hand in Hand mit dem sozialen Sicherungssystem. Das ist ja nichts gegeneinander, sondern das ist sozusagen ergänzend. Nur, dass das Ergänzen möglicherweise immer größer wird und die Notwendigkeit, die sozialen Sicherungssysteme zu ergänzen, halt immer größer wird.
Ja.
Das ist jetzt so gesehen für uns eine Geschäftsopportunität, aber per se ist das halt irgendwie, es ist immer das Gleiche. Es geht immer darum, den Menschen dabei zu helfen, ihr Leben mit zu organisieren für ihr Alter.
Ja, genau. Und heute umso mehr. Ist auch wieder ein ganz aktuelles Thema, da kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt hast du, oder lass uns nochmal ein bisschen darauf eingehen, du bist jetzt 2002 war das dann in den Versicherungsbereich eingetreten, bist du seitdem schon bei der Würth? Nein, du bist.
Nee, ich habe angefangen in Köln bei der AXA,
ja.
War dann bis 2019 bei der AXA und bin seit 2019, also jetzt 7 Jahre lang, bei der Württembergischen.
Ja, okay. Und war das immer der Maklermarkt oder warst du auch mal in anderen Organisationen unterwegs?
Also das war immer Lebensversicherung.
Okay, und dann übergeordnet.
Und, genau, und irgendwie manchmal war es halt irgendwie für alle Vertriebswege. Ja. Dann irgendwie bei der AXA war es eine gewisse Weile lang vorwiegend für das Maklergeschäft, da irgendwie für Großmakler im Wesentlichen. Jetzt bei der Württembergischen haben wir irgendwie in der AO stärker angefangen, aber jetzt ist genau der Zeitpunkt zu sagen, wir wollen auch mehr davon im Maklermarkt machen. Wir haben uns darauf vorbereitet. Mhm. Ich glaube, wir können das auch mittlerweile sehr, sehr gut. Und jetzt wollen wir das auch beweisen.
Ja. Was begeistert dich an der Zusammenarbeit mit Maklern?
Ich finde Makler insofern spannend, weil das sind typischerweise Menschen, die sich auf eine Sache fokussiert haben. Also es sind dann meistens sehr spezifische Makler, die im Wesentlichen das Lebensversicherungsthema machen. Das sind für gewöhnlich absolute Profis. Mhm. Man hat es mit Menschen zu tun, die einfach eine Menge Erfahrung haben, meistens auch tolle Ideen haben, eigene Geschäftsmodelle. Und man muss gucken, dass man sich sozusagen zu diesen Geschäftsmodellen dazu passend aufstellt. Und das finde ich schon eine Herausforderung. Ich finde auch, mit diesen Menschen macht es total Spaß, Fach zu simpeln und sich zu überlegen, wie man diese Geschäftsmodelle noch ein bisschen besser unterstützen kann. Also, mir macht das großen Spaß und man ist auch immer genötigt, sich eigentlich sofort in den Wettbewerb zu stellen. Das ist anders als in der Ausschließlichkeit.
Ja.
Und ich finde, das hat auch immer so ein bisschen was von sportlichem Ehrgeiz. Also da kann man mich pieksen mit.
Viele Versicherer haben ja beides, also Ausschließlichkeitsorganisationen als auch den Maklervertrieb. Jetzt hast du zwei Versicherungshäuser schon sehr intensiv kennenlernen dürfen und steuern dürfen in vielen Bereichen. Wo siehst du Lerneffekte, Lernansätze? Was sollten Versicherer sich vielleicht aus dem Maklervertrieb oder insbesondere von den handelnden Personen im Maklerbereich abgucken? Was kann man da lernen oder woran sollte man sich orientieren, wenn man in Zukunft diesen Bereich bespielen möchte?
Also ich finde, Makler ist natürlich sozusagen deutlich wettbewerbsintensiver. Man kommt mehr unter Druck, sowohl was Service Levels betrifft, als auch was so Produktthemen betrifft. Aber eben auch sich dieses auf neue Geschäftsmodelle einzustellen, auf große, kleine Makler irgendwie, die auch verschiedene Zielgruppen haben. Also man lernt extrem viel und sozusagen der Druck, der auf das eigene Angebot wirkt, ist halt ein ganz anderer als bei einer Ausschließlichkeit. Mhm. So, und da merkt man dann schon, das tut den jeweiligen Unternehmen ja nicht so ganz schlecht, auch ein bisschen Druck zu haben.
Was ist das für ein Druck? Wie nehmt ihr den wahr? Also wie kommt der an euch ran und in welcher Art und Weise?
Naja, die Kollegen aus dem Maklervertrieb und irgendwie die Makler sind ja durchaus nicht schüchtern, auch mal zu sagen, wenn irgendwas nicht ganz so doll ist. Ja. Diese Sorte Kritik bringt dann ja auch weiter und man teilt Ideen miteinander, man entwickelt ja auch Dinge gemeinsam weiter und das glaube ich ist ein wichtiger Aspekt und auch ein wichtiger Impuls für diese Organisation, für die wir ja dann auch stehen und die wir ja irgendwie auch versuchen müssen, sozusagen nach vorne zu bringen. Ja. Also das glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls.
Hast du in der AO oder mit der AO, wenn du da Berührungspunkte hattest, andere Erfahrungen gemacht? Also kommt da weniger solches Feedback an den Versicherer ran oder?
In der Regel sind das natürlich auch Agenturen, die so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Die sind jetzt halt nicht, also ich stehe ja für das Thema BAV bei uns im Haus. Ja. Das sind jetzt keine BAV-Spezialagenturen. Mhm. Das haben wir jetzt eher selten so. Aber ich habe halt BAV-spezifische Makler, die schon ziemlich klare Vorstellungen davon zu haben, wie Dinge zu laufen haben. Mhm. Und da kann man entweder mitmachen oder man kann sagen, okay, ich gehe woanders hin. Ja. Und wir wollen dabei sein.
Ja, das macht Sinn. Wie war dein Blick auf den Maklermarkt, als du, ich sag mal, angefangen hast und wie hat er sich entwickelt, beziehungsweise wie ist er heute? Also hast du damals schon, als du Vorstandsassi warst, ich sag mal, oder hattest du diesen typischen Blick auf den Versicherungsvertrieb, wo du sagst, okay, wir machen hier den richtigen Kram und da gibt es auch noch ein paar, die müssen es verkaufen? Oder hast du es immer schon partnerschaftlich gesehen wie hat sich der Blick auf diesen Maklervertrieb bei dir gewandelt oder entwickelt in der Zeit?
Also AXA ist entstanden aus Nordstern und Colonia. Nordstern war ein echter Maklerversicherer. Und als ich bei der AXA angefangen habe, haben sich die Leute auch noch so vorgestellt, ich bin der Peter Müller von der Nordstern und nicht von der AXA. Okay. Und die Kollegen hatten schon auch gutes Selbstbewusstsein und es war total klar, dass sozusagen der Maklervertrieb eine ganz wesentliche oder überhaupt der Vertrieb eine wesentliche Stütze ist, weil irgendwie eins ist ja auch klar, irgendjemand muss die Themen verkaufen, die man da hat und irgendwoher kommt das Geld und das kommt halt über den Vertrieb und ich glaube, das ist aber in vielen Häusern so, dass Vertriebe eine starke Stellung haben und so gehört sich das ja auch.
Ja, siehst du da nochmal eine Trennung zwischen klassischem Maklervertrieb und den Vertrieben, also nennen wir sie Strukturvertriebe, wie auch immer man sie nennen möchte, ist das alles eins oder sind das für dich nochmal getrennte Paar Schuhe sozusagen?
Naja, es gibt ja natürlich irgendwie Größen von Strukturen, da hat man es dann ja auch eher mit Konzernen dann mehr zu tun als mit so kleinen Maklerhäusern. Also ich glaube, das hat schon auf dem Niveau sind das ja dann eher so Kooperationsthemen, die man da spielt. Das ist, finde ich, schon auch ein Unterschied, ja.
Ja, okay. Du hast es ja eben gesagt, dass das Thema BAV halt dein Kernthema ist. Ist ja aktuell auch, glaube ich, ein Punkt, der mit den ganzen Reformen, die in der Tür stehen, auch nochmal einen neuen Fokus bekommt. Was verändert deiner Meinung nach diesen Markt aktuell am stärksten?
Also ich glaube irgendwie, also ganz unmittelbar ist natürlich die stärkste Veränderung jetzt die Themen rund um geförderte private Altersversorgung, das, was wir irgendwie lesen in der Rentenkommission oder Alterssicherungskommission, das wird den Markt stark prägen. Das ist, glaube ich, sozusagen diese ganze, naja, Regulatorik im weitesten Sinne. Ich glaube, das wird sehr unmittelbar und sehr schnell sehr nachhaltig wirken. Ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung, Technologie ist natürlich auch ein ganz entscheidendes Thema, sowohl für VersichererInnen als auch für den Verkauf. Das ist ja klar. Ja. Und ich glaube, die Art, wie junge Leute sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, ist schon auch nochmal substanziell anders als das, was wir irgendwie in der Vergangenheit kennengelernt haben. Mhm. Und jetzt sozusagen die Mischung aus all dem heißt halt, ich glaube, wir kommen stärker in eine Wettbewerbssituation mit Banken und Versicherung und der Fondsindustrie.
Durch das Altersversorgungsdepot,
Genau, also unter anderem deswegen. Aber eben halt auch, weil das Nutzerverhalten einfach von jungen Leuten gänzlich anders ist. Also da glaube ich, müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das echt anders wird und dass wir auch stärker gegen so ETF-Sparpläne irgendwas gegensetzen müssen, dass wir Produkte brauchen, die halt eben wirklich deutlich Performance haben und können da, glaube ich, nicht auf dem verharren, was wir sozusagen in den letzten Jahren immer gemacht haben. Ich glaube, da ist ein bisschen was zu tun.
Ja.
Und auch halt in den Ansprachethemen, wie man dann diese Themen auch rüberbringt. Ich glaube, auch da müssen wir uns sozusagen von althergebracht ein bisschen verabschieden, ohne dass ich immer weiß, wie genau die Antwort aussieht. Ne? Das ist, also wir sind da, glaube ich, alle so ein bisschen Suchende.
Ja, genau. Wir haben ja jetzt auch einen Zeitpunkt, wo auch noch nicht zu Ende ausformuliert ist, wie das jetzt ab ersten nächsten Jahres dann aussehen soll. Wie ist die Situation bei euch im Haus jetzt? Also liegt ihr entspannt im Sessel und sagt, naja, wir warten jetzt mal, bis da irgendwie mal was Verbindliches kommt, oder wird trotzdem schon vorbereitet, gearbeitet? Wie müssen Sie das vorstellen?
Für das Thema geförderte private Altersversorgung sind irgendwie alle irgendwie gerade deutlich im Anspannungsmodus und irgendwie sind auch schon wild am Arbeiten. Also wir werden da was zum 1.1. dastehen haben und wir wollen da auch ein wesentlicher Player werden und das auch im Maklerbereich. Also da kann man von Entspannung nicht reden und auch was sonstige Themen betrifft, versuchen wir so das eine oder andere mit vorauszudenken, auch nochmal unsere Produkte ein bisschen performanceorientierter zu machen. Ich finde, da haben wir schon in der Vergangenheit ganz gut vorgelegt, ich glaube, da kann man nie gut genug sein.
Geht es da nur um Anlagemöglichkeiten oder geht es da um Kosten oder habt ihr das komplette Thema, also wenn du sagst, wir wollen die Produkte auf Performance optimieren sozusagen, welche Schubladen und welche Stellschraubenregister könnt ihr da ziehen?
Also sowohl auf der Kapitalanlagenseite als auch auf der Kostenseite, also alles, was sozusagen die Performance aus einer Kundenperspektive verbessert, sich nochmal vorzunehmen und zu gucken, was geht noch, dass man da sozusagen auch besser gegen ETFs irgendwie noch ankommt. Und das irgendwie kombiniert mit guten Garantien, guten Rentenphasen und so weiter. Also wie gesagt, da sind wir schon, glaube ich, auf einem extrem guten Niveau, aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser gehen könnte.
Ich glaube, das wird nie aufhören wahrscheinlich, aber mich würde nochmal interessieren, wo siehst du die ganz konkreten Herausforderungen, wenn wir jetzt mal dieses Altersvorsorgedepot jetzt als einen Baustein der Reform nehmen? Da werden ja sicherlich jetzt auch neue Player auf den Markt kommen, es werden alte Player zurückkommen, die Kapitalanlagegesellschaften, Fondsgesellschaften. Wie schätzt du das ein, was hier ab wahrscheinlich spätestens Oktober, November passieren wird? Wie sollte man sich da als Versicherer jetzt oder wie wollt ihr euch als Versicherer da positionieren, damit ihr den Vermittler, aber am Ende auch irgendwie den Kunden erreicht? Also
Also ich glaube, man kann grundsätzlich sozusagen zwei Themen unterscheiden. Irgendwie, es gibt bestehende Riester-Kunden und da die Frage, was machen die und was sollten die auch machen? Ja. Auch da ist ja sozusagen spannend zu schauen, naja, die können raus aus der Garantie, das wird sich für viele lohnen, irgendwie das neue Förderregime ist für manche besser, nicht für alle, muss man sich jetzt so ein bisschen angucken, wie man das macht, aber irgendwie sowohl, also wir wollen natürlich, in der Ausschließlichkeit haben wir selber eigene Bestände, die wollen wir natürlich schützen, im Maklerkanal haben wir relativ wenig Bestände, da wollen wir dann eher der Hecht im Teich sein, würde ich das mal so ausdrücken. Ja. Und natürlich auch, da das ganze Thema hat ja Momentum, da wollen wir schon auch dabei sein, mit guten Produkten über alle möglichen Garantieniveaus, Standardprodukt, natürlich irgendwie auch unsere eigenen Produkte, um dann zu gucken, dass wir da, da vorne dabei sind. Und natürlich werden wir schauen, dass wir die Makler mit Technik ausstatten, mit Ansprachekonzepten. Das wird sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft irgendwie eine Rolle spielen. Da glaube ich, kann man sowohl in den Beständen als auch im echten Neugeschäft eine ganze Menge machen. Und klar ist natürlich, es wird nächstes Jahr noch, glaube ich, kein staatliches Produkt geben. Aber es wird natürlich von den Neobrokern und den ganzen Fondsgesellschaften, die werden aus allen Rohren schießen. Und das wird, glaube ich, schon eine Herausforderung für die Versicherungsbranche. Ja. Weil sozusagen über den Bankenkanal und über irgendwie die Neobroker einfach die Absatzkanäle schon nicht so schlecht sind und einfach Direktansprachen möglich sind, zu denen wir typischerweise nicht ganz so in der Lage sind.
Ja, ja gut, ist auch die Frage, ob man das will, ne? Also direktes Geschäft hat, glaube ich, auch nicht nur Vorteile.
Nee, gut, also, aber erstmal ansprechen ist ja schon schön. Also wer dann sozusagen das Geschäft schreibt, ist ja die zweite Frage. Ja. Aber irgendwie sozusagen Zugänge, und ich meine damit nicht nur die Versicherungs, also sozusagen die Versicherungsunternehmen, ich meine schon auch die Makler und die Vermittler. Ja. Also es geht ja schon darum, wenn ich Kontodaten habe, ist das halt einfach eine ganz wunderbare Sache. Ja. Da fällt mir dann schon ein, wie ich das mache.
Ja.
Und irgendwie, wenn ich das nicht habe, muss ich mir ein bisschen kreativer sein.
Ja, das stimmt. Ja, da sind die Makler dann im Vorteil, die sich in ihrem Bestand und vielleicht in ihrer Zielgruppe oder Region dann schon etabliert haben. Also ich glaube, dieses Altersvorsorge-Thema wird aus meiner Sicht eben auch genau darauf nochmal einzahlen, dass es eben für den Vermittler, klein oder groß, spielt, glaube ich, keine Rolle. Am Ende brauchst du einfach Leute am Kunden, die wahrgenommen werden, die das Vertrauen haben, weil die großen Broker und so weiter, die haben das Vertrauen einfach über die Stärke, über die Marke, über die Dynamik, die mitbringen, was einfach zu der Zielgruppe passt. Aber das sollte eben jeder Vermittler für sich auch haben. Ne? Und das wird dann wahrscheinlich auch der Hebel sein für Versicherer wie euch, dann eben diese Strahlkraft bis zum Endkunden zu haben, ne? Dass man auf Partner setzt, die halt einfach gut vernetzt sind in ihren Beständen. Ne?
Absolut. Also wie gesagt, Bestände ist das eine. Ich glaube, da muss man sich auch sehr schnell, sehr frühzeitig drum kümmern. Aber das nächste ist halt natürlich auch irgendwie neue Kunden gewinnen.
Ja.
Beides ist, glaube ich, wichtig. Ja. Und wahrscheinlich die Leute, die größere Bestände haben, werden wahrscheinlich erstmal das eine tun, um sich dann irgendwie auf das Nächste zu konzentrieren. Ja. Aber es gibt halt auch und ganz viele Neobroker haben noch nichts und, glaube ich, werden versuchen, Bestände abzugrasen. Und da wird es ja natürlich darum gehen, selber ein Angebot zu haben, damit das nicht passiert.
Ja, aber wie schätzt du das ein? Also glaubst du daran, dass die Neobroker so schnell so viel Marktanteile gut machen können, dass es wirklich bedrohlich oder spürbar wird für etablierte Versicherer?
Also bedrohlich glaube ich nicht, aber irgendwie, jetzt mal irgendwie als Versicherer gesprochen, wer will heute schon Storno haben, wenn ich dann auch noch irgendwie stille Lasten auf meinen Kapitalanlagen habe? Also da werden alle ja schon ein bisschen Obacht geben, dass das zumindest in Grenzen bleibt oder sozusagen durch Neugeschäft kompensiert werden kann. Ja. Aber irgendwie, wer halt irgendwie 30.000 im Riester-Vertrag hat, da muss er lang an produzieren, damit er irgendwie wieder 30.000 als Deckungskapital hast. Ne?
Ja, ja.
Also das ist, also muss ein bisschen Obacht geben. Also ja. Von daher irgendwie, ich glaube, das ist, also das wird, glaube ich, schon eine sehr interessante Situation, die wir jetzt von November bis Mitte nächsten Jahres erleben werden.
Ja.
Da wird, glaube ich, schon der Punk abgehen.
Ja, ich bin auch wirklich gespannt, weil sich da auch zeigen wird, wie eben die Kundenbindung in den letzten Jahren war. Weil jetzt gehen ja schon die ersten Schreiben in den Beständen raus. Hallo, kein Klar. Handlungsbedarf, wir kommen rechtzeitig auf Sie zu und so weiter. Aber die Frage ist eben, wenn dieser Kunde halt die letzten 5 Jahre, die letzten 10 Jahre von dem ursprünglichen Vermittler nichts mehr gehört hat und der sich jetzt meldet mit, hey, Sie haben ja schon Post vom Versicherer bekommen und ich sage Ihnen jetzt auch nochmal, Sie brauchen erstmal nichts machen, ich melde mich im Januar, weiß ich nicht, ob das dann standhält gegen das, was vermutlich dann ab August, September irgendwann in Fernsehen, Radio und so weiter losgeht.
Genau, also ich glaube irgendwie der Spätsommer und dann der Herbst, was wir normalerweise nur aus Kfz kennen, wird sich jetzt, glaube ich, hier irgendwie auf diesem Markt abspielen. Ja, schon.
Ja.
Das glaube ich schon. Ich glaube, wir werden eine ziemliche Werbeschlacht auch sehen.
Ja, was natürlich für das Gesamtthema Altersvorsorge ja eigentlich ein Segen ist. Ne? Also, dass solche Kampagnen auf einmal um das Thema Altersvorsorge kommen, das ist ja, ich sag mal, ne, gesamtheitlich betrachtet erstmal schön. Also,
ich glaube, es wird jedem auffallen, dass irgendwas beim Thema Altersvorsorge sich geändert hat, ne? Und dass das ein Thema ist.
Ja.
Ich glaube, das wird 84 Millionen Menschen auffallen.
Ja, genau. Und wohl dem, der dann eine Idee hat, wie man das umsetzt im Geschäft. Ja.
Genau, und der sozusagen die richtigen Partner hat, um daraus auch etwas zu machen. Ne? Also ich glaube, das ist ja der wichtige Punkt an der Stelle.
Was glaubt ihr denn aus Versicherersicht jetzt? Da werdet ihr sicherlich ein Bild haben oder eine Idee. Was erwartet denn der Maklermarkt von euch? Also was sind die Erwartungshaltungen, auf die ihr euch jetzt präventiv vorbereitet, um da ein starker Partner zu sein für den Maklervertrieb? Also was sind da so die Bullets, die werdet ihr sicherlich irgendwie für euch festgelegt haben, so hey, das sind die Dinge, ja, die wir erfüllen müssen. Ne?
Also klar, also anständige Produkte, ich glaube, ist klar.
Ja.
Ich glaube, die Makler werden auch eine gewisse Vergütung erwarten, auch das ist ja relativ klar.
Ja.
Und zwar sowohl irgendwie für übertragenes Deckungskapital als auch für Neuabschlüsse, also das wird so sein. Das nächste ist natürlich anständige Prozesse. Ich glaube, kein Makler kann das heute noch sozusagen mit Fred Feuerstein Prozessen machen, sondern es muss halt irgendwie weitgehend digital sein.
Ja.
Bestandsschutz muss sozusagen, brauchen ja die Leute irgendwie Informationen und auch ein paar Argumente an die Hand. Dann Vorteilsrechner, all das, was es da halt so braucht, um dann halt auch gewisse Aktionen fahren zu können, weil ich glaube, der Markt wird auch über Geschwindigkeit beeinflusst und entschieden.
Ja. Thema Vergütung hast du gerade angesprochen. Habt ihr schon eine Idee davon, wie das aussehen kann?
Ja.
Okay.
Frag mich im Spätsommer.
Ja, ich will gar nicht jetzt mehr auf Zahlen, aber Grundsatzfrage. Bisher Altersvorsorge oder gehen wir mal 20 Jahre zurück, Riester.
Mhm.
So, das war für den Vermittler ein sofort unmittelbar auskömmliches Geschäft. Es gab eine schöne Abschlussprovision.
Erstmal gab es gar nichts. Also erstmal gab es keine Abschlussprovision. Dann hat es nicht funktioniert.
Ganz früh, okay.
So fing es an.
Stimmt,
ne?
Ja. Da war ich noch nicht im Markt, genau. Ich bin erst 2006 dazu gekommen.
Genau, dann hat man das geändert und schwuppdiwupp funktionierte es.
Ja.
So, das wird diesmal ein bisschen anders werden. Irgendwie, wir haben die Regulierung, die wir haben.
Ja.
Das heißt verteilte Kosten. So, und alle Anbieter werden gucken, dass sie ein bisschen was upfront auch geben können.
Ja, okay. Genau, weil meine Frage so ein bisschen, die dahinter steckt, ist ja, wie attraktiv ist es für den Vermittler am Ende eigentlich überhaupt, sich diesem Thema umfänglich zu widmen, ne? Also ohne dann selbst auf der Strecke zu bleiben, weil die attraktive Vergütung durch Bestand und so weiter vielleicht dann erst in Jahr 3, 4, 5 so richtig in die Gänge kommt, ne? Das Aber ich frage dich gerne im Januar nochmal oder im Herbst, wie es konkret aussieht.
Naja, ich glaube irgendwie, also ja, also ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber klar ist ja, wir sehen ja immer mehr diese politische Geschichte, also wir haben beim Paragraph 100 in Förderung in der BAV haben wir die verteilten Abschlusskosten. Wir sehen das jetzt hier. Wer das Papier der Rentenkommission gelesen hat, wird feststellen, dass da auch ein Hinweis drin steht auf verteilte Abschlussprovision in der BAV als Empfehlung. Also sozusagen, wir sehen ja, dass das politisch so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ja.
Also insofern, ich glaube, Augen zumachen hilft halt nicht mehr. Ich glaube, man muss die Realität anerkennen, wie sie ist. So ist sie halt jetzt gerade. Aber ich glaube, die Versicherungswirtschaft ist ja schon bemüht daran, da Übergänge zu organisieren, falls es die dann irgendwann braucht, dass das irgendwie für die Marktteilnehmer auch ein gangbarer Weg bleibt.
Ja.
Also, aber ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen damit auseinandersetzen, dass die politische Großwetterlage halt gegen Abschlusskosten ist.
Ja, zu Recht. Aber am Ende, wie gesagt, ist wirklich die Frage für mich, wird der ein oder andere Vermittler sich dann doch wieder aus dem Bereich zurückziehen, weil er sagt, ja, okay, ist
tolle. Ich glaube, das Ding ist jetzt so groß, man kann das fast nicht. Und wir reden auch über Bestände.
Ja.
Also, ich glaube, schwierig.
Ja.
Also da jetzt einfach zu sagen, ja, ich mache ich nicht.
Lass ich mal laufen.
Also ich meine, ich als BRV-Mensch irgendwie würde natürlich sagen, ja klar, irgendwie müsst das nicht machen, macht doch BRV. Aber ich glaube, also da kann ich lange rufen, Januar, Februar, März, April wird wahrscheinlich geförderte private Altersvorsorge das Thema aller Themen sein.
Ja.
Und das ist vielleicht auch in Ordnung.
Total. Stichwort BRV finde ich auch nochmal gut. Wie schätzt du denn das überhaupt ein? Also jetzt Altersvorsorgedepot, man darf zwei Verträge machen mit bis zu 6.000, ich habe jetzt zwar die Summe nicht mehr genau, aber 6.800 Euro irgendwie, ne? Und das, wenn du ein Ehepaar bist, sogar zweimal, das heißt du theoretisch vier Verträge, die dann auch über gewisse Beträge hinaus zumindest nochmal abgeltungssteuerfrei und wenn du 12,62 einhältst, dann auch noch über Halbeinkünfteverfahren und so weiter. Welche Rolle spielt denn dann eigentlich die klassische Direktversicherung noch für den normalen Verbraucher? Oder also spürt man da im BRV-Lager irgendwie ein Aufhorchen oder ist es in dem Bereich noch gar nicht so?
Nee, also ich glaube, der Punkt ist ja immer so ein bisschen, also einmal irgendwie kann man sich ja irgendwie von der Versorgungssituation nähern und sagen, na, was braucht denn der Mensch? Ja. Und naja, braucht er irgendwie einmal geförderte private Altersvorsorge oder braucht er einmal BRV? Oder braucht er jeweils einmal eins davon? Ja. Also wenn man so guckt, irgendwie das politische Ziel liegt ja mittlerweile irgendwie da so bei den 70% Nettoersatzquote. Und wenn man das jetzt mal ansetzt, werden wir mittelfristig bei 51% Sicherungsniveau sein. Das übersetzt sich ja wahrscheinlich so in 54% Nettoersatzquote. So, also sind da mindestens 15, 16, vielleicht 20% sozusagen Lücke daraus zu finanzieren und ich glaube, an sich bräuchte es da beides.
Mhm.
Also jetzt kommt man natürlich an den anderen Punkt. Man muss auch das Geld dafür haben oder man muss sich sozusagen so viel Konsumverzicht üben, dass einem das der Wert ist. So, das ist Teil der Beratung, aber das gelingt jetzt mit Sicherheit nicht immer.
Ja.
So. Insofern wird man sich manchmal für das eine oder das andere entscheiden. Wenn man jetzt so Vorteilsrechnungen macht, dann hängt das extrem am Arbeitgeberzuschuss.
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Genau.
So, und wenn du da guckst, irgendwie brauchst du schon so einen Arbeitgeberzuschuss von 20-25%, dass du da so pari bist. Ehrlicherweise gibt es genügend Unternehmen, die das heute schon machen.
Mhm.
Wo ich sagen würde, naja, über was reden wir? Und ich glaube, in der Zukunft, wenn man jetzt einmal die ganzen Sozialversicherungs- und Sozial- oder Lohnnebenkosten mal zusammen addiert, dann haben ja Firmen mittlerweile 25% Lohnnebenkosten.
Ja.
Und wir gehen ja stramm auf die 30 zu, muss man ja sagen. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ein Arbeitgeber halt einfach kostenneutral 30% weitergibt, dann macht mir die BAV gar keine Sorgen.
Ja.
Und das Thema hat halt dann auch noch Bindungsinstrumente. Also ich glaube, die Effizienz der BAV ist schon noch ziemlich gegeben und ist gegeben.
Ja.
Und insofern, die Instrumente sind ziemlich, also beide sind sehr gut. Mhm. Und was jetzt im Einzelfall besser ist, hängt halt extrem auch von der familiären Situation ab.
Ja.
Und hängt halt irgendwie auch sehr davon ab, wie häufig wechsle ich meinen Job, wie viel Arbeitgeberzuschuss ist. Also ich meine, da kann man jetzt ewig reden,
ja.
Aber ich glaube, wir haben zwei wirklich gute Instrumente. Eigentlich brauchen die meisten Leute beide. Vielleicht können sich nicht jeder beides leisten.
Ja.
Dann muss man sich für eins entscheiden. Und ich glaube, dafür haben wir ja Vermittler, dass die sagen, na, ich sag dir, was ja. für dich in deiner Situation mit deinen Lebenszielen das Relevante und Richtige ist, ja, dafür gibt es Beratung.
Ja. Ja, und ich finde den Impuls ja auch ganz gut, dass man die Berater jetzt nochmal dafür sensibilisiert, eben auch ganz selbstbewusst mal mit den Arbeitgebern zu sprechen und zu sagen, hey Jungs, 15% ist zwar verpflichtend, aber irgendwie auch dann die neue Null. Sozusagen, also.
Naja, oder eigentlich schon das Minus, ne?
Ja, genau. So, das heißt, ihr müsst da ran und das Altersvorsorgedepot allein wird eben das Problem nicht lösen, mhm. Weil alles, was über die normale Förderung hinausgeht, ist dann einfach auch eine Budgetfrage.
Ja.
Und dann, ja, gebe ich dir recht, ist natürlich, je höher der Arbeitgeberzuschuss, desto besser für den Arbeitnehmer und ja, sollte eigentlich. Bei dem, was Arbeitgeber ja teilweise machen für Mitarbeiter, frage ich mich, warum das immer noch so eine teilweise geringe Durchdringung hat, dieses Thema, dass es mal effizient umgesetzt wird für alle. Ne?
Ja. Aber das ist ja wie immer, man sieht alles im Markt. Ne?
Ja.
Also irgendwie, du siehst natürlich auch Leute, irgendwie, die sagen, ja, 15% ist doch nicht mein Problem. Irgendwie, ne?
Ja.
So, und du siehst die irgendwie sagen, okay, irgendwie bis zum BBG das, oberhalb der BBG
ja.
das. Und,
ja.
und dann denkst du dir manchmal irgendwie, selbst als Mensch, der BAV macht, auch die Versorgung hätte ich auch gern.
Ja.
Also man sieht alles.
Ja, ja, richtig. Und,
also ja, da ist das Leben halt einfach auch bunt.
Ja, ja. Und also ich bin wirklich gespannt, wie viel Momentum jetzt insgesamt auf dieses Thema Altersvorsorge kommt. Es wird auf jeden Fall verändert sein.
Mhm.
Da bin ich wirklich gespannt drauf. Und freue mich schon, wenn wir vielleicht dann irgendwann nächstes Jahr in Q1, Q2 nochmal in den Austausch gehen und gucken, okay, wo stehen wir jetzt? Ne?
Ja, also möglicherweise liege ich natürlich total falsch und dann irgendwie muss ich Asche auf mein Haupt hier. Aber irgendwie, ich glaube nicht, dass
ich es so ganz es auch falsch
ist. Ich ja, glaube ja. nicht, dass das es falsch ist.
Also wie gesagt, es würde mich wundern, wenn ab Oktober jetzt nicht die großen Kampagnen losgehen im Fernsehen und so weiter. Und wenn das passiert, dann ist es ja zwangsläufig auf einmal Thema. Wahrscheinlich in einem gewissen Rhythmus wird die Bild-Zeitung das auf der Titelseite haben und keine Ahnung was.
Naja, und auch die gesetzliche Rentenversicherung wird trommeln.
Ja.
Wenn nicht dieses Jahr, dann kommt irgendwann auch das staatliche Angebot dazu. Und
ja, stimmt.
Dann haben wir noch den sozusagen dritten Marktteilnehmer, irgendwie, wo man sich so denkt, okay, haben wir jetzt wahrscheinlich als Branche alle nicht gebraucht, aber irgendwie aber findet trotzdem statt.
Ne? Ja. Ja gut, noch ja nicht, aber...
Ja genau, aber dann spätestens ab 28 oder so.
Ja, ja. Am Ende gibt es eine Ausschreibung für private Anbieter, die das dann für den Staat umsetzen sollen oder so.
Also da bin ich zugegebenermaßen sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Lösung aussieht, da individuelle Konten zu führen. Aber spätestens jetzt mit den individuellen Konten in der gesetzlichen Rentenversicherung müssen sie es ja tun. Ne? Also das wäre jetzt ja natürlich hochnotpeinlich, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Das kann man sich kaum vorstellen.
Okay, lass uns mal von dem Thema Altersvorsorge ein bisschen weiter wieder Richtung Maklervertrieb kommen. Was glaubst du, welche Rolle wird zukünftig das Thema KI im Zusammenspiel zwischen euch und dem Vermittler spielen?
Also KI spielt ja heute schon innerhalb von Versicherungen eine Rolle, also wenn man mit Leuten aus dem Schadenbereich redet oder irgendwie auch irgendwie in der Lebensversicherung aus Leistungsbearbeitung, irgendwie, dass Akten zusammengefasst werden über KI und so weiter, das passiert ja schon, dass künstliche Intelligenz sozusagen die Posteingänge klassifiziert und so weiter, auch das passiert ja schon und also das geht ja immer weiter und Automatisierung. das alles irgendwie ist ja, steckt ja jetzt sozusagen in den Startlöchern und ehrlicherweise stellen wir ja fest, dass diese Technik schon ein bisschen kräftiger oder deutlich kräftiger ist als das, was wir damals irgendwie bei Robotik so gesehen haben. Ja. Also das ist schon eine andere Wucht, die da auch dahinter ist. Wir sehen, dass gerade in diesem, dass man auch Schnittstellen und das Matching von Schnittstellen darüber irgendwie effizienter gestalten kann über KI, also die, diese Schnittstellen irgendwie da über KI zu bauen, irgendwie ist auch eine Möglichkeit. Und wir sehen es natürlich irgendwie, dass das auch im Beratungsalltag auch schon einen Einzug hält. Und wenn es nur die Bestätigung meiner Empfehlung ist, die ich bringe, aber für viele ist das dann auch nochmal so ein objektives, na siehste, selbst die KI sagt das. so, also irgendwie, also das zieht ja bei manchen durchaus. Ne? So. Ja. Also ich glaube, KI, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Ich glaube, es ist alternativlos so ein bisschen. Ja. Und es kann ja auch wirklich dazu helfen, die Dinge für einen selber einfacher zu machen.
Wo siehst du da, also im Schaden ist es eindeutig, ne? Da geht es um Geschwindigkeit, Effizienzen und so weiter. Welche Rolle kann das in der Vorsorge, also im Bereich Altersvorsorge zum Beispiel, wo sind da die richtig krassen Hebel, die wirklich eine Veränderung herbeibringen?
Naja, also ich glaube in der Automatisierung schon, klar. Also, und so eine, also was in Schaden die Schadenakte ist, ist in der BU die Leistungsakte.
Okay, ja,
okay. Und die kann auch mal, auch mal so dick sein. Ja. Und sich da irgendwie dieses ganze Zeug, irgendwie diese ganzen Gutachten da zusammenfassen zu lassen, kann schon mal irgendwie ein bisschen Zeit bringen. Also so ist nicht. Ja. Also von daher irgendwie, ich glaube, es gibt wenig Bereiche, wo die KI nicht zumindest mal eine spannende Hypothese ist. Also ob das sich dann durchsetzt und irgendwie, ob das dauerhaft irgendwie auch von der Kostensituation her das Richtige ist, weil möglicherweise irgendwie ist die KI ja jetzt billiger, als in der Zukunft sie sein wird. Ja. So, also da muss man ja ein bisschen Obacht geben. Aber sozusagen als Technologie ist sie ja immer erstmal wahnsinnig spannend. Ja. Ich glaube aber irgendwie, dass wir auch Obacht geben müssen, das, was wir tun, hat halt viel mit Vertrauen, mit Menschen, mit auch Empathie zu tun und da müssen wir gucken, dass wir nicht an den falschen Stellen sozusagen zu viel Technik einsetzen und sozusagen den Teil irgendwie auch immer noch sehen, der halt irgendwie das, die Essenz dessen ist, was wir tun. Ne? Ja. Auf Menschen eingehen, sie ernst nehmen, sie beraten und für die Wünsche, die sie haben, irgendwie empfänglich sein.
Ja, also da bist du auch auf der Seite, dass du sagst, Beratung wird bei solchen komplexen Themen wie Altersvorsorge, Biometrie und so weiter wahrscheinlich nicht zeitnah aussterben durch KI, oder?
Also das glaube ich nicht. Ich glaube aber irgendwie, dass sozusagen Leads zu generieren und so den ganzen Teil, dieser etwas mechanische Teil, der da vorliegt, ich glaube, da wird es ohne KI irgendwann nicht mehr gehen, ne? Also ich kann halt irgendwie einfach meine Reichweite extrem erhöhen darüber. So, ich kann Bilder generieren, das geht viel schneller. Es gibt schon Bereiche, wo ich sage, hey, da macht einem ja auch diese Geschwindigkeit so ein bisschen Angst. Geht mir auf jeden Fall so. Aber ich glaube, also und man weiß ja auch nicht, was wirklich funktioniert. Also man muss ein bisschen ausprobieren. Ja. Das ist eigentlich ein ganz spannender Weg, auf dem wir da sind. Ja. Wie gesagt, ich glaube halt, Thema Empathie, für Menschen da sein, zuhören, das kann keine KI.
Ja.
Und da wollen Menschen Menschen haben.
Sehe ich auch so, ja. Habt ihr bestimmte Bereiche, wo ihr euch jetzt vornehmt, den Makler da in dem Bereich mit zu unterstützen, in dem Bereich Prozesse etc.? Gibt es da irgendwas, in welche Richtung ihr da lauft? Oder?
Also wir sehen KI immer nur als ein Vehikel, also KI ist kein Selbstzweck, ne? Sondern irgendwie es geht natürlich darum, Makler die Prozesse zur Verfügung zu stellen, die eben es dem Makler ermöglichen, kosteneffizient, günstig, schnell und effizient mit Versicherern zu kommunizieren. Mhm. Da haben wir jetzt insbesondere in der BAV eine ganze Menge investiert in den letzten Jahren und glaube ich, sind mittlerweile auf einem tollen Niveau angelangt.
Ja.
Aber sozusagen, da ist sozusagen die Technik, die wir nutzen, immer nur ein Mittel zum Zweck. Also irgendwie, es ist jetzt nicht KI der KI-Willen, sondern wenn es halt irgendwie über eine andere Technik geht, dann ist es auch gut. Also es geht mehr darum, was nutzt dem Makler? Und da ist jetzt irgendwie eher egal, ob es KI ist. Und wie gesagt, sowohl im Bereich TA als auch in den Bestandsübertragungen oder Bestandsgeschäftsverfällen, irgendwie Dokumente und was es da also alles gibt, glaube ich, haben wir mittlerweile irgendwie ein tolles Niveau erreicht.
Mhm. Dann lass mal einen Blick nach vorne werfen. Was sind jetzt so die Chancen, wo du sagst, okay, wir wollen als Versicherer da rein, hast du ja beschrieben. Wo spürt ihr jetzt schon, dass da die ersten kleinen Pflänzchen wachsen? Oder es sind ja eher Abzweigungen, weil ich sag mal, es ist ja schon was da. Das ist ja nicht, dass ihr da komplett auf dem Blankobeet anfangt, sondern es ist ja schon was da, aber ihr wollt es ja jetzt dann sprießen lassen sozusagen. Wo bewegt ihr gerade am meisten und wo spürt ihr, dass ihr Zugriff habt sozusagen? Was sind so die Bereiche?
Also ich glaube, momentan haben wir bewegen wir uns am schnellsten zum Thema BAV. Da haben wir die größten Wachstumsraten auch im Maklerbereich. Gleichwohl sind halt auch so Wiederanlagethemen irgendwie ein wichtiges Element. Sofort beginnende Renten ist ein starkes Feld bei uns.
Wird ja sicherlich auch stärker werden, hoffentlich, jetzt durch die ganzen Boomer, die mit ihren ganzen Policen ja in Rente gehen sozusagen?
Absolut. Ja. Also sowohl in sozusagen die private Wiederanlage in so Themen wie sofortbeginnende Renten, aber eben auch Wiederanlage innerhalb der BAV. Da haben wir, glaube ich, ein sehr spannendes Konzept, weil Wiederanlage in der BAV, insbesondere zu Direktzusagen und U-Kassen, da gab es jetzt noch nicht so viel. Wer da Interesse hat, sollte mal mit uns sprechen. also das sind, glaube ich, zwei große Felder. Und das ganze Thema, wer performante Altersvorsorgeprodukte sucht, die sowohl in der Ansparphase als auch in der Rentenphase eine hohe Performance haben, der sollte mal vorbeigucken, weil ich glaube, da haben wir was und nicht erst seit kurzem, sondern eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Wir haben 2009 mit unserem Genius angefangen und wenn ich jetzt heute gucke, Genius mit 80%, hätte ich ihn irgendwie 2009 angefangen, wäre ich jetzt bei 7-8% jährlicher Rendite. Da muss ich sagen, irgendwie, da und das ist ein Versicherungsprodukt nach Kosten. Ja. Ne? Also da macht mir auch die meisten ETFs nicht so viel vor.
ja, das ist so. Und am Ende, ja, dieses ETF-Thema ist für mich auch ein ganz spezielles, weil das eine ist ja, ich spare kostengünstig, das andere ist aber, mit diesem Thema ETF ist ja immer auch verbunden, Provisionsverbot, braucht man überhaupt noch Berater, man kann doch heute alles selber, wo ich immer denke, ja, okay, also wer sowas sagt, der hat ja komplett das Verhältnis zu dem Gesamtbevölkerungsbild verloren, weil man irgendwie glaubt, das obere Achtel der Bevölkerung, was sich mit ETFs freiwillig beschäftigt, repräsentiert den Rest. Und deswegen, weil du jetzt gerade sagst, es ist ein Versicherungsprodukt und da muss ein ETF erstmal. Ich finde, wichtig ist ja überhaupt erstmal, dass Leute überhaupt erstmal irgendwas machen. Ob du dann 3, 5, 7 oder 8% Rendite machst, das ist natürlich am Ende ein Unterschied außer Frage. Aber wenn du 3% auf etwas machst, ist das immer noch mehr, als wenn du 8% auf gar nichts machst.
Absolut, absolut. Ja. Das ist so. Also irgendwie erstmal geht es ja darum, sozusagen Lücken zu berechnen und zu gucken, irgendwie, wie viel müsste ich denn machen, damit ich da irgendwie hinkomme.
Ja.
Aber das, wie viel müsste ich denn machen, hängt halt auch extrem von der Rendite ab.
Ja,
richtig. Wenn die Leute sehen, oh, da müsste ich ja unendlich sparen, irgendwie, um dahin zu kommen, dann macht das natürlich wenig Spaß und dann ist irgendwie die Motivation auch ganz schnell weg.
Ja.
So, also insofern ist, glaube ich, Rendite jetzt nicht so ganz, ganz irrelevant, nee, aber du hast natürlich total recht. Ja. Ich muss halt mal mit irgendwas anfangen und vielleicht irgendwie muss ich auch nicht den Schritt, also den ganzen Hüpfer machen, sondern den ersten Schritt mal vielleicht machen. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und das Zweite ist natürlich, ich muss mich mit dem Thema befassen. Und meistens braucht es selbst dafür ja schon den Berater. Das ist häufig ja schon das allererste. Plus dann aus der Vielzahl der Themen auszuwählen, da braucht es halt in der Regel auch ein bisschen Unterstützung. Ja. Aber ich glaube irgendwie, wir sehen ja auch, also ich habe ein paar Freunde, die Ärzte sind, die dann irgendwie auch immer sagen, ja, ahnst nicht, mit wie vielen Diagnosen von ChatGPT ich sozusagen schon konfrontiert werde und ich soll eigentlich nur noch absegnen, was Dr. Google gesagt hat. So. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen geht es ja auch dem einen oder anderen Berater, der mit jüngeren Leuten zusammen was macht, irgendwie ist halt immer konfrontiert mit diesen Empfehlungen, die, ob sie gut oder schlecht sind, einfach erstmal irgendwie im Raum stehen.
Ja. Was macht dich jetzt für die nächsten Monate zuversichtlich, dass ihr eure gesteckten Ziele, mehr Wahrnehmung im Vermittlermarkt, dass ihr das jetzt nicht nur in Form von Werbung, sondern dass ihr es auch mit Leben füllt? Also was sind die Botschaften, die du jetzt hättest für den Zuhörer hier, dass ihr wirklich jetzt ein relevanter Partner seid, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte? Warum seid ihr da jetzt so motiviert und zielstrebig auch da oder selbstbewusst auch zu sagen, hey, wir waren schon immer da, aber jetzt deutlich mehr, wir wollen deutlich mehr raus. Was macht euch da jetzt so dynamisch und selbstbewusst?
Also ich glaube, der erste Punkt ist irgendwie, wir stehen nicht weit vor unserem 200-jährigen Jubiläum, also wir haben eine 200-jährige Tradition als Lebensversicherer und mit 200 Jahren wollen wir dann auch irgendwie sozusagen dann auch wirklich im Maklermarkt angekommen sein. Das ist so, so ein bisschen das Ziel. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge beizutragen zum Thema Produkte, wir haben eine ganze Menge beizutragen zum Thema Technik und digitale Schnittstellen. Wir haben eine Organisation, die ein hohes Serviceverständnis hat. Und wir haben Menschen, die auch zuhören können und die sich auf Geschäftsmodelle einstellen können. Und ich glaube, das ist das allererste, was es braucht, um im Maklermarkt Fuß zu fassen. Erstmal zuhören und vielleicht nicht der Lauteste sein, sondern derjenige, der sagt, okay, ich habe verstanden, da passe ich zu dir. Alles andere passt vielleicht nicht ganz so doll, aber da passe ich zu dir. Und da sollten wir jetzt mal irgendwie gemeinsam gucken, dass wir einen ersten Schritt gehen. Und die Reaktionen, die wir aus verschiedenen Ecken des Marktes haben, sei es von großen Maklerhäusern, sei es irgendwie auch von kleinen Maklern, sind einfach extrem ermutigend. Die häufig sagen, ich wusste gar nicht, dass ihr das alles könnt. Das ist natürlich irgendwie ärgerlich, wenn man sich so denkt, hätten wir es doch mal besser irgendwie erzählt. Ja. Aber das zeigt wenigstens, wenn wir die Chance haben, die Themen anzusprechen, dann interessieren sich die Menschen dafür. Und das ist schön zu sehen. Und da macht jeder nächste Erfolg Hunger auf mehr.
Wann habt ihr damit angefangen eigentlich? Also wie ist das Monate her? Sind das Jahre, dass ihr gesagt habt, jetzt müssen wir mal irgendwie sehen, dass wir ein bisschen sichtbarer werden?
Also wir haben sozusagen, ich würde mal sagen, vor 4 Jahren angefangen, uns vorzubereiten. Ja. Wir haben da irgendwie eine ganze Menge auch an der Technik gemacht. Und jetzt glaube ich, wir sind ja Schwaben, also jetzt nicht gebürtige Schwaben, aber irgendwie sozusagen als Unternehmen Schwaben. Ja. Das heißt, irgendwie haben wir es auch nicht so mit dieser Lautstärke und irgendwie so mit Werf irgendwie rauszugehen. Das liegt uns nicht in den Genen, aber nachdem wir jetzt so viel Vorbereitung gemacht haben und mittlerweile auch so selbstbewusst sein können, haben wir jetzt den Punkt erreicht, so vielleicht vor einem guten Jahr, wo wir sagen, okay, jetzt blasen wir zum Angriff.
Blasen wir zum Angriff, ja. Okay, und wie seid ihr in der Fläche organisiert? Also wie kommt man mit euch in Kontakt über Pools, über Direkte? Oder was für eine Struktur habt ihr so als Ansprechpartner?
Also wir haben sozusagen Tandems dezentral in ganz Deutschland und das ist sozusagen die ersten Ansprechpartner. Mhm. Da haben wir eine Maklerorganisation, die Makler betreuen. Wir haben eine relativ große auch Direktbetreuung, aber natürlich erreicht man uns auch über Pooler. Das geht natürlich ganz genauso.
Ja, klar, ist ja ein gängiger Weg, also beides, ne? Ja,
genau,
je nach Größe wahrscheinlich.
Genau, und die Wege, die nach Rom führen, sind sozusagen viel, also sind, gibt es viele.
Ja. Was wäre aus deiner Sicht jetzt, weil auch viele Makler natürlich jetzt, glaube ich, vor der Frage stehen, auf welchen Anbieter schaue ich denn kurzfristig, mittelfristig jetzt, wenn dieses ganze Thema private Altersvorsorge neu aufgerollt wird sozusagen. Was wären jetzt, angenommen, du wärst jetzt Makler, vielleicht sogar ein junger Makler, worauf würdest du achten bei der Auswahl von meinen als Makler 3 bis 5 Anbietern? Was wären so die Merkmale, auf die du achten würdest?
Ich würde mal angucken, hat das Produktkonzept in der Vergangenheit wirklich funktioniert? Kann mir das irgendjemand nachweisen?
In Form Performance und so weiter?
Ja. Genau. Okay. Habe ich Prozesse, die zu mir passen? Und ist das ein Anbieter, der sich auch auf mein Geschäftsmodell einstellt und sozusagen auch dazu beiträgt, dass mein Geschäftsmodell erfolgreicher wird? Mhm. So, das wären für mich die 3 Themen.
Ja. Ja, und du hast es ja eben mit 200 Jahren gesagt, das Stichwort Langfristigkeit ist wahrscheinlich auch irgendwie wichtig. Gut, in die Glaskugel kann niemand schauen, aber ich glaube, nichts ist nerviger als für Makler und Kunden auch, wenn da so Übernahmen stattfinden oder irgendwie denn das
Bestandsabstöße und so weiter. Genau, ne? Ich glaube, eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Unternehmenspolitik ist sozusagen als Partner eines Versicherers immer eine sehr angenehme Sache. Ich glaube, da sind wir als so altes und stiftungsgeführtes Unternehmen in einer guten Position, damit ruhiger Hand durch die eine oder andere Situation durchschippern zu können. Also, ja.
Ja. Du hast dann ja, jetzt ist es stiftungsgeführt, davor war es ja das nicht. Ist es was Besonderes? Spürt man da was, wenn man jetzt in deiner Funktion ist und es eben stiftungsgeführt ist und nicht Aktiengesellschaft?
Also ja, ich kenne ja sozusagen beide Welten so ganz gut. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ich glaube irgendwie sowohl was die Renditeanforderungen an das, was irgendwie so eine Gesellschaft abwerfen muss, sind doch sehr unterschiedlich. Und halt auch so eine gewisse Langfristperspektive. Also vielleicht, ich kann ein kleines Beispiel, es ist nicht so klein das Beispiel. Ich bin als Leiter der betrieblichen Altersversorgung auch Vorstand der Pensionskasse. Mhm. Jeder weiß, dass Pensionskassen in der Niedrigzinsphase eine echt schwere Zeit hatten.
Ja.
Und jetzt kann man mit dieser Niedrigzinsphase und der schweren Zeit auf zweierlei Weise umgehen. Entweder man stellt sich die Frage, das muss weg, diese Bestände müssen weg. Oder man sagt, naja, wir müssen jetzt irgendwas tun, um durch diese Phase durchzukommen. Bei der Wirt haben wir uns dann für den Weg entschieden, wir geben dieser Gesellschaft eine Chance, wir geben Eigenkapital, wir stellen die Kapitalanlage um, riskantere Kapitalanlage, aber dafür mit mehr Eigenkapital. Mhm. Und haben auf diese Art und Weise geschafft, den Turnaround in dieser Gesellschaft hinzukriegen. Ich glaube, das wäre in nicht vielen Gesellschaften möglich gewesen. Eine Gesellschaft, die wirklich in Schwierigkeiten war, nochmal mit Eigenkapital zu helfen, um die Kapitalanlage umzustellen, dass man durch die Niedrigzinsphase durchkommt. So, das war bei der Wirt möglich und relativ unkompliziert. Und ich finde das, also das ist schon etwas, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand.
Ja, wie lange sind da die Entscheidungswege? Sind das endliche Meetings oder sind das sehr konkrete wenige oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich fand das erstaunlich schnell, ne? Und wir reden dann schon über signifikante Eigenkapitalzuschüsse.
Ja.
Also natürlich, irgendwie wird das sauber entschieden, aber das dauert jetzt keine 6 Monate.
Ja, spannend.
Also das fand ich schon toll, muss ich echt sagen.
Ja. Björn, vielen Dank.
Ich sag danke. Und ich komme wieder irgendwie, um dann irgendwie, damit wir irgendwie gucken, irgendwie, ob wir richtig lagen.
Ne? Ja, genau. Das, da, wie gesagt, heute weiß ja gefühlt noch niemand, wo die Reise hingeht, aber in wenigen Monaten werden wir mehr wissen. Und dann bin ich gespannt, wie es bei euch aussieht. Und ja, bin auch gespannt, wie am Ende die Produktlandschaft aussieht, insbesondere von dem, was ihr dann an die Rampe bringt, sozusagen, für den Vermittler. Und ja, klingt aber auf jeden Fall vielversprechend. Und ja, wünsche euch auch viel Erfolg dabei natürlich.
Danke.
Weiterhin bei dem Weg und hoffe, dass dann schnell Klarheit besteht, dass, ja, dass man auch öffentlich kommunizieren kann, sodass jeder dann sich irgendwie vielleicht vorbereiten kann auf die heiße Phase.
Ja, danke also, für das Gespräch.
Sehr gerne und dann guten Jahresendspurt sozusagen. Der fängt ja jetzt quasi an, zweite Jahreshälfte ist gerade angefangen. Und dann,
jetzt muss er erstmal in den Sommerurlaub und dann, ja, dann kommt das.
So langsam Richtung Startblock laufen ist vielleicht schon mal
ganz gut. Genau.
Alles danke klar. Dafür. Danke, jo. Bis dann. Ne?
Ciao.